Ja, wir haben heute Kapitel 10 bis 12 im zweiten Samuel-Buch mit der berühmten Geschichte von David und Bathsheba. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist die Vorgeschichte, denn das Ganze spielt ja eigentlich mitten im Krieg Davids gegen die Ammoniter. Was damit beginnt, dass der König der Ammoniter gestorben ist und David eine Beileidsgesandtschaft zu dessen Sohn schickt, die aber nicht mit Freuden aufgenommen wird, sondern der Spionage verdächtigt wird. Und sie werden dann zwar nicht als Spione hingerichtet, aber gedemütigt, dadurch, dass man ihnen den Bart abrasiert und die Kleider abschneidet. Und sie sitzen dann erstmal in Jericho, so, das ist auch so der Grenzort zwischen Ammon und Juda, bis die Bärte wieder nachgewachsen sind. Und das Ganze führt natürlich zum Krieg zwischen David und den Ammonitern, die sich die Aramäer, die man sich eben ein Stück nördlich auf der Ostseite des Jordan, so im groben im heutigen Syrien vorstellen muss. Und der Krieg wird aber nicht von David selber jetzt geführt, wie er ja vorher durchaus die meisten seiner Kriege oder nicht alle seiner Kriege selber geführt hat, sondern von seinem Feldherrn Joab, der auch seinen Bruder dort mit involviert. Es gelingt ihnen ziemlich schnell, die Aramäer zu schlagen, die sich dann auch zurückziehen. Es ist für sie auch nicht ihre Angelegenheit, sondern sie hatten nur versucht, den Ammonitern zu helfen. Und Joab ist dann so weit, dass er schließlich die Hauptstadt der Ammoniter Rabbah, das ist, oder Rabbat Ammon, wie sie mit vollem Namen heißt, das ist heutige Amman, die jordanische Hauptstadt, belagert. Und dann geschieht eben die Geschichte in Jerusalem, wo David, der eben nicht mit in den Krieg gezogen ist, eine auf dem Dach ihres Hauses badende Frau sieht, wobei dass sie auf dem Dach sich befindet, zumindest ist bei der damaligen Architektur gar nicht so überraschend, denn die Dächer waren meist flach und auch dafür gedacht, in warmen Nächten zum Beispiel draußen zu schlafen. Also die Szene an und für sich ist nicht unbedingt überraschend. Und es wird auch großen Wert darauf gelegt, dass sie eben badete, um sich von ihrer Unreinheit zu reinigen. Also man davon ausgehen muss, dass sie in das Ritualbad gegangen ist nach ihrer Menstruation und in der Hinsicht also wieder Geschlechtsverkehr haben durfte. Der Haken ist nur, es ist eine verheiratete Frau mit Uriah dem Hethiter verheiratet und David lässt sie trotzdem in seinen Palast kommen, schläft mit ihr. Und ziemlich bald stellt sich dann heraus, dass sie schwanger geworden ist. Und daraufhin lässt David ihren Mann, der im Krieg mit Joab Rabbah belagert, nach Jerusalem kommen, in der Hoffnung, dass der Mann zu seiner Frau gehen wird, mit ihr schlafen wird. Und der Gedanke ist wohl, dass dann eben das Kind als sein Kind gelten wird. Aber Uriah lässt sich nicht, ist nicht bereit, zu seiner Frau, nicht mal in sein Haus zu gehen, weil er eben sagt, Joab, der Feldherr und alle Soldaten schlafen im Freien und ich will jetzt in mein Haus gehen und meiner Frau schlafen, kommt überhaupt nicht in Frage. Wo man sich auch fragen kann, ob Uriah vielleicht ahnt, was passiert ist. Das ist sicher auch nicht völlig auszuschließen. David macht sogar zwei Versuche, macht ihn sogar an einem Abend betrunken in der Hoffnung, dass er dann vielleicht zu seiner Frau geht. Aber auch das gelingt nicht. Und dann schickt der Uriah mit einem Brief an Joab in die Belagerung zurück. Und in dem Brief schreibt er eben Joab, dass er dafür sorgen soll, dass Uriah an einer Stelle steht, wo die Ammoniter sicher ausbrechen werden und wo damit zu rechnen ist, dass er getötet wird. Und auf die Weise stirbt Uriah. Und nachdem die Nachricht davon nach Jerusalem kommt, auch da das formuliert Joab das so, dass David zunächst mal eben hört von einer Niederlage während der Belagerung und dann ihm gesagt wird, auch Uriah, der Hethiter, ist gestorben und dann eigentlich für ihn die Lage in Ordnung ist. Und nach Ablauf der Trauerzeit lässt er dann Bathsheba zu sich kommen. Das Kind wird geboren, aber jetzt wird der Prophet Nathan zu David geschickt, um ihm seine Schuld vorzuhalten und er tut das in Form eines Gleichnisses von einem armen Mann, der als einziges Tier ein kleines Schaf hatte, das er wie seine Tochter aufgezogen hat, so heißt es. Und eines Tages wird dieses Schäfchen von einem reichen Mann, der selber genug Herde gehabt hätte, geschlachtet, um es einem Gast vorzusetzen. Und David erzürnt sich sehr über diese Geschichte und sagt, der Mann hat den Tod verdient und soll das Schäfchen vierfach bezahlen. Und dann sagt ihm Nathan, du bist der Mann. Und David bekennt dann auch sofort seine Schuld und es wird ihm die Strafe von Nathan verkündet. Wenn wir gleich sehen, die teilt sich in vier Teile. Und dazu gehört auch, dass das Kind von ihm und Bathsheba sterben wird. Daraufhin fastet David, betet, versucht das zu verhindern, aber das Kind stirbt trotzdem. Und man wagt zunächst nicht, es ihm zu sagen, aber er merkt es dann am Schweigen aller und fragt, ob das Kind tot ist. Und danach kehrt er ins Leben zurück, könnte man sagen, isst wieder, salbt sich und alle wundern sich, dass er jetzt nicht über das Kind trauert. Und er sagt eben, solange es noch gelebt hat, hat es Sinn gemacht, dass ich faste und Gott bitte, das Kind am Leben zu lassen. Jetzt ist es tot und es ist sowieso nichts mehr zu ändern. Und dann heißt es eben, dass er Bathsheba tröstet und wieder mit ihr verkehrt hat. Und dann wird Salomo geboren, der Gott wohlgefällig ist und dann ja auch schließlich den Tempel bauen wird. Und dann kommen wir wieder zur Rahmengeschichte zurück, dass es Joab gelingt, Rabbat zu erobern, aber er eigentlich deutlich zu David sagt, komm du jetzt, nachdem die Stadt militärisch schon besiegt ist, und nimm die Stadt formal ein, damit der Sieg eben dir und nicht mir zugeschrieben wird. Und David kommt dann auch und setzt sich die Krone des Königs der Ammoniter auf. Ja, das ist die Geschichte. Und bevor wir uns wirklich mehr David und Bathsheba zuwenden, zunächst nochmal ein Text eben über diese Beileidsboten Davids zum König der Ammoniter. Dieser Beileidsbesuch, der schief geht und der mehrere Fragen aufwirft. Also auch dazu aus dem Kommentar von Amnon Basak, den wir ja schon mehrfach hatten. Diese Verse werfen zwei Schwierigkeiten. Erstens wissen wir nicht, welche Gunst Nachasch der Ammoniter David erwies. In der Bibel findet sich in dieser Hinsicht nichts. Aber die Hauptschwierigkeit ist Davids Wunsch der Gunsterweisung gegenüber dem Sohn Nachaschs des Ammoniters, der uns als bitterer und grausamer Feind Israels bekannt ist, wie es in der Episode über seinen Hinaufzug nach Jabesh Gilead erinnert wird. Das war der erste Krieg Sauls. Und Nachasch der Ammoniter zog hinauf und lagerte vor Jabesh Gilead. Und alle Leute von Jabesh sagten zu Nachasch, schließ einen Bund mit uns und wir werden dir dienen. Und Nachasch der Ammoniter sagte zu ihnen, so werde ich ihn mit euch schließen, indem ich euch jedes rechte Auge aussteche und es zur Schande über ganz Israel mache. Ist es angemessen, dem Sohn dieses Mannes Gunst zu erweisen? Ja, übrigens ist auch wohl der Name Nachasch kein Zufall, denn das ist die Schlange im Hebräischen. Also, das soll sicher auch was über den Charakter dieses Mannes sagen. Hinsichtlich der Gunst, die Nachasch David erwies, führen die meisten Ausleger die Worte unserer Weisen seligen Angedenkens in dieser Sache an. Da David, als er vor Saul floh, seinen Vater und seine Mutter zum König von Moab brachte, denn er fürchtete sich vor Saul und vertraute ihnen, das heißt den Moabitern, da er von Ruth, der Moabiterin, abstammte, da tötete der König von Moab sie und keiner entkam. Nur ein einziger Bruder Davids, der zu Nachasch, dem König der Ammoniter, floh, und der König von Moab schickte zu ihm, und er, Nachasch, wollte ihn nicht herausgeben. Und dies ist die Gunst, die Nachasch David erwies. Also der Midrasch baut auf dem, was uns in der Bibel gesagt wird, dass David seine Eltern beim König von Moab in Sicherheit bringt, aber er findet dann, muss man sagen, eine Geschichte, die die Moabiter sehr schlecht dastehen lässt und Nachasch zum Retter des letzten Übriggebliebenen aus der Familie Davids macht. Dieser Midrasch ist interessant, denn möglicherweise spielen unsere Weisen seligen Angedenkens in ihm darauf an, dass David für seinen Anteil an der Episode der Tötung der Priester von Nob bestraft wurde. Davids fehlende Wachsamkeit führte zur Ausrottung der gesamten Familie des Priesters Achimelech, abgesehen von einem, Eviatar. Und David bekannte sich tatsächlich schuldig. Und David sagte zu Eviatar: Ich wusste an jenem Tag, dass Doeg der Edomiter dort ist, dass er es Saul sagen, ja sagen wird. Ich habe es sich auf jede Seele des Hauses deines Vaters wenden lassen. Nach dem Midrasch wurde David Maß für Maß bestraft und auch seine Familie wurde ausgerottet, mit einer Ausnahme. Dennoch findet sich die ganze Erzählung des Midrasch nicht in der Bibel und daher ist es schwierig, nach ihr den Wortlaut zu erklären. Die Gesandtschaft führte jedoch zu anderen Ergebnissen als denen, die David erwartet hatte. Die Fürsten der Ammoniter wunderten sich über die Absicht Davids und ihre Behauptung spiegelt eine einfache Logik wider. Was haben Gesandte eines feindlichen Königs in ihrem Land zu suchen, außer es auszuspionieren? Es zeigt sich, dass die Fürsten die Gesandten hinrichten wollten, wie man es mit Spionen tut. Chanun, der König, gab sich mit ihrer Demütigung zufrieden. Warum erhielt David auf seine gute Absicht eine so entgegengesetzte Reaktion? Unsere Weisen seligen Angedenken sahen darin eine Kritik an Davids Tun. Und David sagte: Ich werde Chanun dem Sohn Nachaschs Gunst erweisen. Das sagte der Heilige, gepriesen sei er zu ihm: Willst du meine Worte übertreten? Ich habe geschrieben: Frage nicht nach ihrem Wohlergehen und dem für sie Guten. Und du erweist ihnen Gunst? Sei nicht allzu gerecht, denn der Mensch soll nicht auf die Tora verzichten. Und dieser schickt den Kindern Ammons Beileid auszusprechen und ihnen Gunst zu erweisen. Das Ende wird sein, dass er beschämt wird und Krieg mit Aram-Naharaim, den Königen von Zuba, den Königen von Maachah und mit den Kindern Ammons, mit vier Nationen führt. Nach der Ansicht unserer weisen seligen Angedenkens gilt die Kritik nicht grundsätzlich Beziehungen zu Ammon und Moab, sondern unsere Frage betrifft ein spezifischeres Problem. David wollte jemandem Gunst erweisen, der keinerlei Anrecht darauf hatte. Wenn Nachasch David auf der Flucht vor Saul tatsächlich Zuflucht gewährt hatte, so hat er dies nicht aus gutem Herzen getan oder aus seinem Wunsch, die Prophetie des Ewigen durch Samuel, dass David König über Israel werde, zu erfüllen, sondern weil er Unruhe und Unstabilität in Israel herbeiführen wollte. Und da David König Israels und keine Privatperson war, repräsentierte er mit seinem Tun das ganze Volk Israel. Daher war es nicht angemessen, Boten zu schicken, um Hanun, dem Sohn Nachaschs, der ein so grausamer Feind Israels gewesen war, Beileid auszusprechen. Was führte zu Davids Irrtum? Es scheint, dass wir hier zu einem der Hauptcharakteristika des Königtums David zurückkehren müssen: Gunsterweisung. Im vorigen Kapitel sahen wir dies gut. Das war die Erzählung, wie David noch den letzten Überlebenden aus dem Haus Saul, den Sohn Jonathans, sucht und ihm seinen Besitz zurückgibt und ihn an seinen Tisch auch speisen lässt. Und vorher in Kapitel 2 sind wir ausführlich auf den Wert der Gunsterweisung in diesem Königtum eingegangen, in unseren Worten über Davids Botschaft an die Leute von Jabesh Gilead. Es zeigt sich, dass das Gefühl der Verpflichtung gegenüber Nachasch dem Ammoniter, weil David so stark war und das Bewähren der Dankbarkeit so tief in seine Persönlichkeit eingeprägt war, dass die nationale Erwägung in seinem Bewusstsein verwischt wurde. Dies meinten unsere Weisen seligen Angedenkens in ihren oben zitierten Worten, wenn sie den Vers »Sei nicht allzu gerecht« erwähnen. Vor allem muss man die ähnlichen Linien zwischen unserem Kapitel und dem vorhergehenden Kapitel beachten. In beiden Kapiteln wollte David einer Person Gunst erweisen, aufgrund der Gunst, die der verstorbene Vater dieser Person David erwiesen hatte. Aber diese Ähnlichkeit lässt gerade den Unterschied zwischen den beiden Vätern hervorstechen. Jonathans Handlungen waren wirklich gut, während die Gunst Nachaschs des Ammoniters, so wie wir sie verstanden haben, politischen Zielen dienen sollte. Davids Fehler, der auch aus an und für sich guten Eigenschaften herrührte, war, dass er sich auf eine persönliche Angelegenheit zwischen sich und Nachasch konzentrierte und die grundsätzliche Lage der Dinge zwischen dem König Israels und dem König der Ammoniter ignorierte. Die Schrift gibt diesem Gedanken einen literarischen Ausdruck, in dem auffälligen Unterschied zwischen der Bezeichnung Davids in der Beschreibung des Gunsterweises in unserem Kapitel und seiner Bezeichnung in der Beschreibung des Gunsterweises im vorigen Kapitel. In Kapitel 9, in dem das Positive des Gunsterweises hervorsticht, wird David wieder und wieder König genannt. In den ersten Versen unseres Kapitels wird er dagegen David genannt. Und damit weist die Bibel darauf hin, dass er entsprechend seiner Gefühle als Privatperson handelte und seinen Rang als König Israels, der das ganze Volk Israel repräsentiert, ignorierte. Obwohl David, wie gesagt, aus einem verständlichen, positiven Antrieb heraus handelte, war sein Irrtum doch sehr tragisch. Denn hätte er nicht Leute geschickt, Hanun, dem Sohn Nachasch, sein Beileid auszusprechen, hätten die Ammoniter ihn nicht beschämt, wäre Israel nicht zum Krieg gegen Ammon ausgezogen, wären Joab ben Zeruja und Uriah der Hethiter nicht aus Jerusalem hinausgegangen und wäre nicht, man ergänzen muss, die Geschichte mit Bathsheba geschehen.
Wenn, wenn, wenn.
Ja, was halten Sie davon? Frau Fischbauer.
Ja, also wie ich eben gesagt habe, ich bin keine Theologin, aber ich habe mich mit Literatur beschäftigt. Und das ist auch meine Staatsarbeit gewesen. Und da habe ich Textstatistik auch praktiziert und habe festgestellt, dass die Behauptung in Kapitel 9, in dem das Positive des Gunsterweises hervorsteht, wird David wieder und wieder König genannt. Ja, dass das 9-mal zutrifft, aber 6-mal auch nicht. Der wird der David genannt. Also da werden Dinge dann so herausgestellt und übertrieben. Ach ja, und 2-mal König David. Also dass ich das dann nicht akzeptieren kann als Argument. Ja, ist das klar? Irgendwie als Argument nicht, ja.
Ja, also in dem Buch, in seinem Kommentar selber hat er das auch tabellarisch dargestellt und dann immer die beiden Kapitel einander gegenübergestellt und mit in fettem Druck jeweils König und David. Man kann sich natürlich darüber streiten, sozusagen, ob für seine Theorie es nötig ist, dass David in Kapitel 9 nur König genannt wird oder eben König und David genannt wird. Aber ich glaube, grundsätzlich weisen Sie darauf hin, dass solche Dinge wirklich nicht absolut ist. Und man oft einem, ja, man sucht einen Grund, versucht es in gewisse Richtungen zu biegen. Und wir hören ja hier sehr deutlich heraus, und das kommt auch nachher im nächsten Abschnitt von Basak zum Ausdruck, als orthodoxer Ausleger tut er sich sehr schwer, was Negatives über David zu sagen. Und er versucht schon so im ganzen Verlauf des Kommentars, also nicht, dass er überhaupt keine Kritik an David übt, aber letztlich und endlich das Ganze eben ihn doch eben als positive Figur darzustellen, um, so wie er es versteht, der gewünschten Gesamtaussage der Samuel-Bücher treu zu bleiben. Und da kann natürlich, ich denke, das passiert uns allen, wenn wir sozusagen einen Gedanken haben oder eine Richtung, in die wir gehen wollen, ist man schnell dabei, auch Dinge, die vielleicht nicht zwangsläufig so sein müssen, in bestimmte Richtungen zu interpretieren.
Ja, eine weitere Frage. Warum gesteht man oder gestehen die Autoren dann, weisen sie den Angedenkens, David nicht auch Dinge zu, die er als Individuum, als einzelne Persönlichkeit tut? Also diese, dass er Beileid aussprechen möchte. Nicht als König, ja, sondern als Einzelperson, als David. Das muss man ihm doch zugestehen. Das andere wären doch eigentlich nur formelle Dinge, von König zu König. Und das würde ich nicht so wertschätzen wie diese persönliche Seite. Aber es muss alles David gleich König sein. Also das wird dann so.
Also das ist die Interpretation von Basak. Ja. Im Midrasch selber bin ich nicht sicher, ob man es unbedingt in die Richtung bringt, sondern da ist vielleicht sogar der Schwerpunkt eher darauf, dass es ja eben die Anweisung der Tora gibt, nicht nach dem Wohlergehen der Ammoniter und der Moabiter zu fragen, weil sie damals beim Auszug aus Ägypten nicht bereit waren, den Israeliten Wasser zu geben, haben wir es dann auch noch weiter erklärt. Und letztlich übertritt David, sei es nun als Privatperson oder als König, damit ein Gebot der Tora. Das ist eigentlich das Hauptproblem, auf das interessanterweise Barsack weniger angeht, sondern er vielleicht versucht das auch ein bisschen zu entschärfen auf die Weise. In dem Sinne, ich glaube, der Midrasch selber sieht diesen Unterschied zwischen David und dem König weniger. Das ist eher die moderne Interpretation, die dazu kommt. Brigitte.
Ja, ich kann natürlich von meinem Standpunkt auch einfach sagen, es hat vielleicht einfach eine literarische Notwendigkeit, den David so agieren zu lassen. Einfach so als Gegensatz zu dem, was der Barsack hier schreibt, was wäre, wenn das alles nicht geschehen wäre. Eben, er lässt es geschehen, der es geschrieben hat, um die Sache spannend zu machen, um dann auch eben diesen Krieg einzuführen, auf den dann wieder eben diese Liebesgeschichte folgt. Das sind ja auch Gegensätze, die interessant sind. Also als Schriftsteller kann ich dem vollkommen folgen.
Ja,
Das
und das kann ja auch wirklich, man muss ja nicht hinter allem vielleicht gleich immer göttliches Eingreifen sehen, sondern man könnte vielleicht auch sagen, ja, aus einer guten Absicht ist was Böses geschehen, Pech, und auf die Weise entwickeln sich die Dinge weiter. Das war auch vielleicht nicht unbedingt so vorauszusehen.
genau, so ist auf jeden Fall das Leben.
Herr Müller.
Dieser König Nachasch ist also einer der wenigen Namen, die Sie auch in der deutschen Übersetzung genannt haben. Das heißt also, da kommt einem der Verdacht hoch, dass es den König Nachasch niemals gegeben hat, sondern dass man ihm diesen Namen gegeben hat, um das Böse zu personifizieren, was hinter seiner Funktion steckt. Weil, ich möchte noch einen Schritt weitergehen, weil Nachasch, das gefällt mir sehr gut, den Nachasch, den transportiere ich mal in die Gematrie und dann komme ich drauf, dass also Nachasch und Messias den gleichen Zahlenwert haben.
Ja,
Das heißt
das hatten
also,
Sie schon mal erwähnt,
das
ja.
hatte ich schon mal erwähnt, das werde ich auch immer wieder tun, weil diese Affinität, diese Verbindung zwischen Nachasch, dem Bösen, sag ich mal, und Messias, dem Guten, der Erlösung, eine ganz, ganz enge ist. Ob das
Ja, ich
hier
denke, für die
jetzt damit
jüdische
durchkommt, weiß
Mystik.
ich nicht, aber ich möchte es gern mal erwähnen, weil das ist eine Verbindung, über die man wirklich philosophieren kann
Also in der
und auch
jüdischen
sollte.
Mystik sind diese Dinge sicher wichtig, die ja auch viel mit den Zahlenwerten der Buchstaben arbeitet und eben auch mit dem Gegensatz zwischen dem Bösen und dem Guten. Und das Böse beginnt eben in der Mystik, durchaus nicht in jeder jüdischen Theologie so. Mit der Schlange im Paradies und auch die ganzen Erzählungen über Amalek werden auch oft zurückgeführt. Auf die Schlange eben. Auch da wird sozusagen das Böse, dann auch Haman im Buch Esther, der ja als Nachkomme Amaleks gilt, dessen Name wird auch eben Haman Haminaets. Habt ihr von dem Baum gegessen, wird der Name auch erklärt. Und damit kommt man dann auch über Haman zurück in die Geschichte von der Verführung durch die Schlange. Also das ist zumindest in manchen Schichten der jüdischen Tradition ist das wirklich was ganz Wichtiges. Und ja, es ist schwer anzunehmen, wirklich, dass dieser Name von Nachasch einfach zufällig so war. Das ist
Ja,
sicher. Also
wirklich.
selbst wenn er eine historische Gestalt gewesen sein sollte, soll sicher mit dem Namen auch was transportiert werden. Das ist ziemlich anzunehmen. Frau Fricke.
Ja, also mich beschleicht bei David immer wirklich ein ungutes Gefühl. Und wenn ich das jetzt höre, das heißt die Schlange. und David heißt der Liebling, dann weiß ich nicht, ist das der Liebling Gottes oder hat der eine schwere narzisstische Störung? So sieht das, wenn ich durch die Geschichte medizinisch gehe, ehrlich aus. Ja? Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber also ich versuche schon, bei meinem Glauben zu bleiben und das so zu nehmen, wie es da steht und ist und biblisch zu nehmen. Aber ich muss sagen, es fällt mir verdammt schwer. Sorry.
Ich würde gerne noch was zu der Schlange sagen, weil wir haben ja in Genesis, ist ja die Schlange bei uns übersetzt mit, sie war listig und klug. Ja? Aber das Wort, das hebräische Wort, was dafür benutzt wird, kann auch nackt heißen und ist das absolut gleiche Wort, als Adam und Eva gemerkt haben, dass sie nackt waren. Das heißt also, man könnte dann genauso gut hingehen und sagen, als Adam und Eva waren klug und sie bemerkten ihre Klugheit, nicht ihre Nacktheit, weil das Wort ist das gleiche.
Ja,
und das ist ein riesengroßer Unterschied.
Darum gibt es ja auch gerade eben von Genesis 3 unendlich viele Interpretationen und geht man in unendlich viele Richtungen mit, weil das wirklich in so viele Richtungen offen ist und eben auch rationalistischere Strömungen des Judentums sehen durchaus nicht die Schlange als das Böse, das sozusagen durch die ganze Geschichte durchgeht, sondern versuchen das eher auf so ein punktuelles Ereignis zu reduzieren. Erinnert mich noch, dass Benno Jakob das ganz stark macht und bloß nicht in irgendwas wie christliche Erbsünde oder sonst was gelangen will, sondern das Ganze sehr begrenzen will. Ja, also es wäre sicher interessant, auch eben aus dem psychologischen Blickwinkel die Person Davids zu betrachten. Und ich denke, auch literarisch haben wir ja schon gesehen, wir sehen einerseits, dass das Buch Samuel große Anstrengungen macht, David positiv darzustellen. Aber gerade deswegen kann man sich auch oft die Frage stellen, ist das nicht vielleicht des Guten zu viel? Wenn etwas zu dick aufgetragen wird, wäre das auch schon verdächtig. Also sowohl die Psychologie als auch die literarische Analyse lassen durchaus unterschiedliche Erklärungen zu, und das wird auch noch mal deutlich, wie schillernd ja doch die Figur Davids im Buch Samuel ist. Wenn man seine Geschichte im Buch der Chronik liest, sind nur noch die guten Sachen übrig geblieben. Da kommt nicht Bathsheba vor, da kommen nicht die ganzen Kriege mit seinen Söhnen vor, und er ist auch nur noch der fromme Sänger vor dem Herrn fast. Also da merkt man schon, dass da jemand noch mehr in die Richtung gehen wollte. Das werden wir jetzt auch gleich beim übernächsten Text noch mal sehen, aber zugleich auch durchaus die Frage, wir haben das ja auch schon bei Saul gesehen, der wohl ja eigentlich in der Bibel eher schlecht wegkommen soll, aber wir haben doch auch alle relativ viel Empathie mit ihm gehabt, und eben eine Frage auch hier, wir haben ja gesehen, wie Saul sein Königtum wegen den Amalekitern und weil er Samuels Worten nicht gehorcht hat, verloren hat, und hier haben wir jetzt David, der die Ehe bricht und auch noch den Mann der Frau, mit der er geschlafen hat, ermorden lässt, und er kommt eigentlich ganz gut davon, und auch da kann man sich fragen, ob da nicht mit zweierlei Maß gemessen ist. Aber ist auch noch eine Frage, Frau Dankowski, oder Anmerkung?
Ja, also der Gedanke, der mir noch gekommen ist, also grundsätzlich habe ich das immer nicht gerne bei solchen exegetischen Versuchen, wenn die Lücken dann so mit allzu viel Fantasie aufgefüllt werden. Gleichwohl ist es ja möglich, sage ich mal. Also viele Erzählungen kann man, glaube ich, auch so deuten, dass die sozusagen Tatbestände im Nachhinein durch verschiedene, weiß nicht, Kausalitäten sozusagen begründen. Also vom Ende her zu lesen sind. Da sind offenbar, ich gehe mal davon aus, mit aller Vorsicht, dass da Kriege geführt worden sind und auch Eroberungen stattgefunden haben. Und dann ist ja die Frage, welchen Anlass hat es dafür gegeben? Und letztendlich liefert uns diese Geschichte, so wie sie da steht, ja einen Anlass für das kriegerische Handeln und den Eroberungswillen. Was ich nochmal spannend finde, wie gesagt, es fehlt letztendlich die Begründung. Also, und die kann man sich auch finde ich immer schlecht zusammendichten. Also Mag sein, dass es eine Erfindung ist, mag sein, dass es sich tatsächlich um etwas handelt, wovon wir nicht wissen, dass es in der Vergangenheit irgendeine Gunstbezeugung gegeben hat oder eine freundliche Tat oder wie auch immer. Also was mich nochmal so stocken ließ, war, da wird der Verdacht geäußert, es könnte sich um Spione handeln. Und Sie haben ja selber gesagt, also es gibt ein übliches Verfahren, wie man mit Spionen umgeht. Tatsächlich läuft es aber auf eine Kränkung hinaus. Und da sind wir vielleicht wieder bei dem Stichwort Narzissmus. Also, und da fragt man sich ja tatsächlich, wo liegt das Motiv? Also diese Männer, die eine Gefahr sein könnten, aber dann nicht dingfest zu machen, auch nicht zu beseitigen, sondern als sozusagen als Beschämte wieder nach Hause zu schicken und damit eben auch den König zu beschämen. Das finde ich so als Aussage wirklich interessant an der Geschichte. Und naja, also wenn man es jetzt wieder weiterfassen würde, sage ich mal, im Psychologischen würde man sagen, wenn aus der Kränkung, sage ich mal, entsteht viel Destruktives. Das sind oft so die tieferen Gründe, sage ich mal, auch für ganz großes aggressives Verhalten.
Ja, man kann sich auch wirklich fragen, wäre es schlimmer gewesen, wenn sie die getötet hätten, oder ist diese Beschämung schlimmer? Also sozusagen die verletzte Ehre. Und ich muss sagen, auch im heutigen Nahen Osten ist die verletzte Ehre auch noch etwas, was die Kriege immer wieder weitertreibt. Also das Motiv ist sicher noch da. Was mir gerade aber auffiel,
bitte? Das findet auch keine Ruhe.
Nein, also, das ist etwas, wo man, das bleibt als Verletzung da und man weiß nicht, wie man es loswerden soll, sozusagen. Das ist sehr schwierig. Aber was mir auch gerade einfiel, als Sie auch sagten, dass das ja diese gescheiterte Gunsterweisung, dass die vielleicht auch eben als Grund vorgeschoben wird, um diesen Krieg gegen Amon zu rechtfertigen. Und da ist vielleicht sogar mehr dran, als wir so im ersten Moment denken. Also zum einen wird ja auch geschildert, nach der Eroberung von Rabat, dass David wirklich sehr grausam mit den Ammonitern umgeht. Und sozusagen hier zu sagen, das war nicht von Anfang an sein Wille, sondern er ist herausgefordert worden. Und wenn wir das Buch Deuteronomium voraussetzen, was man natürlich nicht automatisch historisch machen kann, im Buch Deuteronomium am Anfang wird den Israeliten ja ausdrücklich gesagt, dass die Gebiete von Edom, Ammon und Moab ihnen nicht gehören und sie die nicht erobern dürfen, denn die gehören diesen Völkern. Und von daher ist es eigentlich ein Problem, dass David Ammon erobert. Und hier hätte man dann sozusagen, könnte man sagen, er war nicht einfach aus Eroberung aus, sondern hatte einen Grund dafür. Also da denke ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, auf die Weise hintenrum auch den Krieg gegen Ammon, der eigentlich eben nicht so ganz der Tora entspricht, zu rechtfertigen. Ja, dann eben zu unserer Frage, warum verliert Saul sein Königtum wegen seiner Sünde und David nicht? Nachdem David das Urteil über den reichen Mann, also im Gleichnis, gefällt hat, ist die Zeit gekommen, die Wahrheit aufzudecken. Die umfassende Beschreibung des Schwerwiegenden in Davids Handeln bereitet den Boden für die vier Strafen, die ihm auferlegt werden. Erstens, und jetzt wird das Schwert sich nie mehr von deinem Haus abwenden. Dies erscheint als Strafe Maß für Maß für die Tötung des Hethiters Uriah mit dem Schwert. Und sie erfüllte sich unter anderem im Tod von drei Söhnen Davids, Amnon, Abschalom und Adonia. Werden wir ja in den weiteren Kapiteln noch lesen. So, zweitens, so spricht der Ewige. Siehe, ich lasse Böses über dir aufstehen aus deinem Haus. Ich werde deine Frauen vor deinen Augen nehmen, sie deinem Nächsten geben, und er wird mit deinen Frauen schlafen vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast im Verborgenen gehandelt, und ich tue dies angesichts ganz Israels und angesichts der Sonne. Diese Strafe, Maß für Maß, für das Nehmen Batschewas, erfüllte sich in der Rebellion Abschaloms, der nämlich wirklich ein Zelt aufstellen lässt und dort dann mit all den zurückgelassenen Nebenfrauen seines Vaters schläft. Drittens, nach der Umkehr Davids, und David sagte zu Nathan, ich habe vor dem Ewigen gesündigt, heißt es, und Nathan sagte zu David, der Ewige hat deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben. Das heißt, wäre David nicht umgekehrt, wäre über ihn die Todesstrafe verhängt worden. Die zu erwartende Strafe für das Nehmen einer verheirateten Frau und das Senden ihres Mannes in den Tod. Viertens, abschließend sagt der Prophet, da du die Feinde des Ewigen in dieser Sache lästern, ja lästern ließest, wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, sterben, ja sterben. Das Kind, das aufgrund der Sünde geboren wird, ist etwas Entstelltes, das man nicht reparieren kann. Eine ewige Erinnerung an die Sünde der Entweihung des Gottesnamens, und daher war sein Tod unvermeidbar. Als David die Zurechtweisung Nathans hörte, blieben ihm nur zwei Worte zu sagen. Also im Hebräischen sind es zwei. Ich habe dem Ewigen gegenüber gesündigt. In diesen Worten verbirgt sich zweifellos eine große Stärke. Andere Könige, die sich der Zurechtweisung eines Propheten ausgesetzt sahen, reagierten auf ganz andere Weisen. Manche kochten vor Zorn und befahlen, den Propheten zu treffen. So verhielten sich zum Beispiel Jeroboam ben Nawat und Achasjau. Andere versuchten, der Schuld zu entgehen. Ein Phänomen, das bei König Saul hervorsticht, der wieder und wieder versuchte, sein Tun zu rechtfertigen. Demgegenüber erkannte David seine Sünde an, zürnte dem Propheten nicht und versuchte nicht, Vorwände für sein Tun zu finden. Diese Reaktion fand auch die Wertschätzung des Höchsten. Und daher verkündete der Prophet Nathan David, dass seine Umkehr sofortige Wirkung hatte und ihn vom Tod rettete. Der Ewige hat deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben. Und dennoch bleibt die Frage bestehen, die unsere weisen seligen Angedenkens in einem kurzen Satz formulierten. Saul sündigte einmal und es wurde ihm angerechnet. David sündigte zweimal und es wurde ihm nicht angerechnet. Warum verlor Saul sein Königtum wegen einer Sünde, während David sein Königtum wegen einer Episode, die nach jedem Maßstab wesentlich schwerwiegender scheint, nicht verlor? Der Unterschied scheint in der Reaktion jedes der beiden auf die Zurechtweisung des Propheten zu liegen. Saul zögerte sehr und versuchte, der Schuld zu entgehen, bevor er seine Sünde bekannte, vor allem in der Episode mit Amalek, während David, wie gesagt, seine Schuld sofort bekannte. Aber diese Erklärung ignoriert die Tatsache, dass bei der Aufzählung der Strafen Davids vor seiner Umkehr überhaupt nicht erwähnt wurde, dass er sein Königtum verlieren solle. Die Schrift sagt ausdrücklich, dass seine Umkehr nur die Todesstrafe, die ihn erwartete, annullierte, aber hinsichtlich der Fortdauer seines Königtums in seinen Nachkommen wird nichts gesagt. Die Frage bleibt also, warum verlor David sein Königtum nicht, so wie Saul sein Königtum verlor? Man könnte darauf einfach antworten, dass diese Möglichkeit nicht mehr bestand, nachdem der Heilige, gepriesen sei er, David verheißen hatte, meine Gunst wird nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul genommen habe, dem ich sie genommen habe vor dir. Und dein Haus und dein Königreich werden auf ewig fest vor dir bestehen. Dein Thron wird dastehen auf ewig. Aber diese Antwort ist nur möglich, wenn man annimmt, dass unser Kapitel chronologisch nach Kapitel 7 steht. Und in unserer Erörterung von Kapitel 8 haben wir bereits die Annahme vertreten, dass die Ereignisse in Kapitel 7, das mit der Beschreibung und der Ewige verschaffte ihm Ruhe ringsum von all seinen Feinden beginnt, nach den Abschnitten über die Kriege Davids, also Kapitel 8 und 10, geschahen, und daher wohl auch nach der Episode mit Bathsheba, die sich auf dem Höhepunkt des Krieges gegen Ammon ereignete. Die Verheißung des Heiligen, gepriesen sei er, an David, wurde also nach der Episode mit Bathsheba gegeben. Es bleibt also nur eine Möglichkeit, die Ralbak gut zum Ausdruck brachte. Um jeden Zweifel wegzunehmen, warum Saul mehr als David bestraft wurde, wenn doch die Sünde Davids viel schwerwiegender war als die Sünde Sauls, dies ist es. David ging auf all seinen Wegen auf den Wegen des Ewigen, gepriesen sei er. Und sein Standard und seine Eigenschaften waren in all seinen Angelegenheiten absolut vollkommen und fromm, abgesehen von der Angelegenheit des Hethiters Uriah. Und das ist es, was sich zeigt, dass David sich mit aller Kraft bemühte, dass seine Handlungen immer angemessen seien. Aber in der Angelegenheit Bathschebas konnte er seinen Trieb nicht besiegen. Und daraus ergab sich die Tötung Urias, um seine Schandtat zuzudecken. Die Sünde Sauls jedoch scheint eine Sünde gegen den Ewigen gewesen zu sein, da die übrigen Eigenschaften, die wir bei Saul gesehen haben, nicht mit Gradlinigkeit und Frömmigkeit zusammengingen. Die Episode mit Bathscheba ist ein äußerst schweres Fallen, aber es ist einmalig und spiegelt nicht die Gesamtheit der Persönlichkeit und des Handelns Davids wider. Zu dieser Einschätzung trägt vermutlich bei, was wir in Kapitel 11 betont haben, die Vermutung, die Verantwortung, die David Bathscheba gegenüber auf sich nahm, indem er sie schließlich zu sich nahm. Diesem Fallen steht die Größe der Persönlichkeit Davids gegenüber, wie sie bisher zum Ausdruck gekommen ist. Und in der Gesamtabrechnung kann man zur Folgerung kommen, dass David seine Lektion gelernt hat und die schwerwiegende Episode eine Ausnahme und nicht die Regel darstellt. Dies im Gegensatz zu Saul, dessen Fallen ein wesentliches Problem in seinen Führungsqualitäten als König, der dem Wort des Ewigen untergeordnet ist, widerspiegelt und der daher sein Königtum verloren hat. Ja, auch hier haben wir wieder eine Interpretation, die versucht, David möglichst positiv darzustellen, trotz der Sünde, die nicht geleugnet wird. Ja, Anmerkungen dazu. Frau Fichtbauer.
Was ist die Persönlichkeit Davids? Also darauf wird ja hier insistiert. In 2 Samuel 5, 13 bis 16 hieß es, dass er sich Nebenfrauen nahm, neben den 2 Frauen, die er hatte, und Michal, mit der er ja wohl nichts mehr zu tun haben wollte letztlich, aber Nebenfrauen, auch Frauen aus Jerusalem. Und diese gebaren ihm 11 Söhne. Die Töchter werden natürlich nicht erwähnt. Wir können also davon ausgehen, ungefähr gleich so viele Töchter. Das heißt, was ist seine Persönlichkeit? Wenn er dann wieder eine Frau sieht, dann muss er sie haben. Ist das der Kern seiner Persönlichkeit, wenn er so viele Nebenfrauen neben seinen eigentlichen Frauen hat? Nee, also ich komme da nicht recht mit.
Ja, da haben wir natürlich heute etwas andere Ansichten, aber natürlich gilt es in der Antike und in manchen Kulturen auch durchaus noch in modernere Zeiten hinein als völlig in Ordnung, dass ein König viele Frauen hat. Und solange die alle legal sind und es nicht die Ehefrau von jemandem anders ist, ist das wohl auch ein Zeichen der königlichen Potenz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also ich glaube, das ist zumindest aus biblischer und auch aus rabbinischer Sicht schwierig, daraus David einen Strick zu sehen. Ich würde allerdings schon, also wenn Ralbak schreibt, also okay, er war immer perfekt, nur einmal konnte er seinen Trieb nicht besiegen. Das ist vielleicht ein bisschen zu sehr entschuldigend. Nach dem Motto, jeder hat halt seine schwachen Seiten und es ist halt einmal schief gegangen. Aber ist natürlich die Frage, wie wir andere Handlungen Davids sehen. Seine Kriege, wir hatten ja letztes Mal gesehen, als wir die Erklärung gesucht haben, warum er den Tempel nicht bauen darf, da wird ihm ja durchaus vorgeworfen, er hat zu viel Blut vergossen und kann deswegen nicht den Tempel bauen. Also eben, wie ich vorhin sagte, aus Sicht der Tora ist ein Krieg, den er gegen Ammon führt oder auch gegen Moab, eigentlich schwierig. Und wir haben ja auch aus der moderneren Interpretation von Jochi Brandes zu der Gestalt von Michal gesehen, dass er durchaus Eigenschaften hat, wie er sich, wie er bis er König wird, dass er eigentlich ziemlich zielbewusst darauf losgeht, die Krone zu erreichen und seine Methoden vielleicht nicht immer die allerfeinsten sind, was eben die traditionellen Rabbinen weniger bringen. Also es gibt eine Menge Dinge, die man sagen kann, dass Davids Persönlichkeit nicht in allem in Ordnung ist. Da ist schon, um das so zu formulieren, ist schon eine gewisse Vorentscheidung gefällt.
Nun ja,
Genau.
wenn David bestraft wird mit dem Tod oder durch den Tod seiner drei Söhne, wer wird denn da eigentlich mehr bestraft?
Also bei den drei Söhnen sind ja zumindest sind ja erwachsene Söhne. Sie hätten ja auch fragen können, wie du musst das Kind sterben. Das
Ja,
bei
das frage ich
dem
ja auch. Okay,
ja.
nehmen wir noch
Denn
vier zu.
bei unmündigen Kindern wir können es mögen oder nicht mögen, aber das ist die Antwort der Tora, der Halacha. Solange ein Kind noch nicht selber religionsmündig ist, also nicht 12 bzw. 13 Jahre alt ist, und daher ja selber gar nicht schuldig werden kann, ist es im Grunde genommen Teil seiner Eltern, und die Bestrafung der Eltern kann der Tod oder die Krankheit des Kindes sein.
Gut, und jetzt zu den erwachsenen Söhnen.
Aber bei den erwachsenen Söhnen, natürlich, wenn wir die Geschichten sehen werden, zeigt sich, dass sie durchaus nicht selber unschuldig sind. Die begehen alle ziemlich schwerwiegende Dinge. Bei Adonia kann man sich streiten, der versucht nur König zu werden anstelle von Salomo, aber Amnon, der Tamar vergewaltigt, Abschalom, der dann Amnon tötet, die haben selber auch einiges angerichtet.
Hier wird aber ausdrücklich Strafe für David, wird
Ja,
es ja
das ist
genannt,
natürlich
ne?
auch, man könnte man sagen, ja, man kann eigentlich wirklich sagen, in dem Kapitel um Batsheba bricht die Geschichte um. Wir hatten beim letzten Mal mit dem Hinaufbringen der Bundeslade eigentlich den Höhepunkt. David hat er ist König, er hat die Hauptstadt, er hat die Bundeslade in Jerusalem und seine vielen Frauen, auch das, er hat Ruhe vor allen Kriegen. Man müsste doch jetzt eigentlich meinen, alles ist in Ordnung. Und dann haben wir gleich die folgenden Kapitel, wo sich zeigen wird, seine Söhne töten sich gegenseitig aus Eifersucht, wer die Krone bekommen soll. Und es ist eigentlich nichts mehr in Ordnung in seinem Leben. Und da hat sicher die Geschichte von Batsheva die Funktion, das zu erklären. Vielleicht auch so ähnlich wie Frau Domkowski es vorhin gesagt hatte. Vielleicht ist was dran oder vermutlich ist was dran in diesen Auseinandersetzungen zwischen den Söhnen Davids. Und man findet jetzt sozusagen eine moralische Rechtfertigung in Davids Sünde mit Batsheva, die sagt, danach wird in einer Familie nichts mehr in Ordnung sein.
Aber
Ja, darauf natürlich Frau Domkowski, wenn ich sie schon gerade zitiert habe.
der arme Usa, der gar nichts gemacht hat, als nur die Lade gerettet hat, um in den Dreck zu fallen.
Das ist nochmal, das ist die Verletzung des Heiligen, was ja was ganz Kompliziertes
Ja,
ist. Das
was
muss
hier
man.
ja wirklich zur Frage auftaucht, ist doch Gottes Gerechtigkeit.
Ja, natürlich. Das,
Und dann sind wir wieder beim Absolutismus. Ja, das letzte Mal wurde gesagt, er kann machen, was er will. Sicher kann er machen, was er will, aber dann ist er absolut.
Ja, man kann sich dann streiten, ob er dabei gerecht ist. Ja, ich würde durchaus sagen, dass man sich darüber streiten kann. Nicht automatisch unterschreiben, dass er immer gerecht ist. Das ist nicht sehr angenehm, aber ich würde es in der Realität, ich persönlich sehe das so. Frau Dankowski.
Ja, zunächst mal möchte ich nochmal insofern an das Vorherige anknüpfen und sagen, also ich selber neige dazu, diese Geschichten vom Königtum ein bisschen mehr aus der Distanz zu sehen, sage ich mal. Letztendlich sind das ja zunächst mal Vorkommnisse. Ein Königtum etabliert sich, das ist verbunden mit Saul und dann kommt es, wie in vielen anderen Kulturen auch und immer wieder aufs Neue, kommt es um Auseinandersetzungen in der Nachfolge. Und es geht ja letztendlich auch um die Frage, wird eine Erbmonarchie sozusagen installiert oder eben auch nicht? Und wie verhält sich das mit der Wahlmonarchie? Also vom Ausgang der Geschichte wieder herkommend, braucht das Ganze ja auch eine Begründung. Also wir haben ja so unsere Sympathien auch für Saul entwickelt und eigentlich war der, glaube ich, eine gute Führungspersönlichkeit, scheitert dann aber am Ende. weil er einen Konkurrenten bekommt. Und der ganze Übergang ist ja dann auch, auch durchaus wahrscheinlich diffizil gewesen. Also das war ja nicht an einem Tag entschieden, sondern hat Jahre gedauert. Also eine neue Monarchie sozusagen etabliert sich. Und warum konnte das passieren? Das Ganze muss natürlich auch religiös gedeutet werden. Da muss Gott seine Hand mit im Spiel gehabt haben. Und ob man jetzt Gott immer so gerecht wird mit diesen Deutungen, das wage ich ja hier und da auch ein bisschen zu bezweifeln. Siehe, dass es letztendlich hier, deswegen ja auch dieser interessante Literaturabschnitt, dass es am Ende für uns Menschenkinder dann sehr schwer ist, sag ich mal, das gegeneinander aufzurechnen, wer denn das größere Fehlverhalten da an den Tag legt. Daran knüpft sich bei mir noch eine Frage, denn so wie der Autor hier vorgegangen ist, versucht er ja sozusagen die Sünde auch ein Stück weit zu quantifizieren oder eben charakterlichen Eigenschaften zuzusprechen oder wie auch immer. Wie ist das denn eigentlich überhaupt, sage ich mal, in dem juristischen Denken, so ausgehend von der Tora? Wir kennen ja viele Rechtsentscheidungen, die auch Güterabwägungen sind. Das sind ja die schwierigsten und aber auch mit auch die häufigsten, sage ich mal, wenn es also verschiedene Werte gibt, die miteinander verglichen werden müssen, um sich dann eben weiß nicht, für kleinere Übel zu entscheiden oder auch umgekehrt fürs noch bessere. Kann man das so machen, sozusagen? Also Saul hat sich gegen den Ewigen versündigt, und das in so einer gewissen Permanenz, ist seinem, diesem Gebot der Tora nicht gefolgt. Und auf der anderen Seite, Davids Sünde, die ja zunächst mal eine doppelte ist, die wird dann auf einmal kleiner im Ergebnis. Und letztendlich auch nur eine einmalige Geschichte. Ist das so sauber argumentiert?
Also rein nach dem Recht der Tora geht das eigentlich nicht. Denn es ist völlig klar, auf eine intime Beziehung mit einer verheirateten Frau steht die Todesstrafe, und ihren Mann danach in den, so bewusst in den Tod zu schicken, wenn ich jetzt mal gar nicht sehe, es ist klar, dass es absolut unmoralisch ist, ob man dafür die Todesstrafe jetzt nach strengem Torarecht verhängen würde, bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber der Ehebruch würde reichen eigentlich. Und es ist dann die spätere rabbinische Interpretation, die auch im Hintergrund steht. Und natürlich, also in der rabbinischen Tradition ist das de facto nicht mehr möglich, weil die der Todesstrafe solche Riegel vorschiebt, dass das nicht passieren wird. Denn weil, es wird verlangt, dass es zwei Zeugen gibt, die da die Übertretung gesehen haben, und die Zeugen werden auch ganz streng verhört, um herauszufinden, dass sie sich nicht widersprechen. Und dem Täter muss auch wirklich unmittelbar, bevor er die todeswürdige Sünde begangen hat, gesagt worden sein, wenn du das tust, bist du des Todes schuldig. Das war sicher auch ein Versuch der Rabbinen, dazu zu gelangen, dass man de facto keine Todesstrafe verhängen kann. Aber sie haben keinen Versuch gemacht zu sagen, es gibt mildernde Umstände für Ehebruch. Das ist völlig klar, dass das nicht geht. Die einzige Möglichkeit wäre, das wird dann eben auch im Zusammenhang mit dem Versöhnungstag und den Überlegungen zur Möglichkeit des Menschen zu Gott umzukehren gebracht. Und das scheint ja bei David der Fall zu sein, wenn jemand wirklich tief bereut und umkehrt, hat Gott die Möglichkeit, vom Tode abzusehen. Aber diese Abwägung mildernder Umstände ist etwas, was die Halacha so eigentlich nicht kennt. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, Saul hat zwar gesündigt, wenn er Amalek nicht vernichtet hat, aber das war kein todeswürdiges Vergehen. Also in dem, nach reinem Torarecht kommt Saul besser weg.
Ja, das wollte ich einmal
wissen. Ja, Frau Fichtbauer. Hat sich erledigt? Ja, okay, Herr Müller.
War David denn schon König, als er Bathsheba geholt hat?
Ja, natürlich.
Das, er war König. Wer hätte da den König vor Gericht gestellt? Wer hätte ihn verurteilt?
Das wird in der Tora vielleicht nicht so deutlich gesagt. Die rabbinische Tradition, auch den König kann man vor den Sanhedrin stellen. Das ist ja gerade das Revolutionäre an der Tora, dass der König nicht über dem Recht steht. Denn das
ist dann ein König von seinen eigenen Leuten, also von den Juden, schon mal vor Gericht gestellt worden? In der Tora, gibt es da ein Beispiel?
Es, nicht formell vor Gericht, aber es gibt das Beispiel von dem König Achab, eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte, der ja den Weinberg von Naboth haben will, der ihm den nicht verkaufen will. Und die Königin Isabel arrangiert dann, dass Naboth der Majestätsbeleidigung angeklagt wird und unschuldig aufgrund von falschen Zeugen hingerichtet wird. Und dann kommt der Prophet Elia zu Achab und sagt ihm: Hast du sowohl gemordet, als willst du auch erben? Und erklärt ihm eigentlich ganz klar, dass er ein todeswürdiges Vergehen begangen hat und dafür sterben wird und sein Königtum untergehen wird. Und interessanterweise heißt es dann auch bei Achab, der ja ansonsten in der Bibel absolut negativ wegkommt, dass er bereute und in Sack und Asche ging und dann Gott beschließt, die Strafe auf die nächste Generation zu verschieben, also das Königtum seiner Dynastie noch nicht mit Achab zu Ende gehen zu lassen.
Die Geschichte habe ich nicht mehr im Kopf, ja. Okay.
Es lohnt
Okay.
sich sehr, es ist eine spannende Geschichte, die wirklich vielleicht eine der stärksten Geschichten in der Bibel, die zeigt, auch ein König hat nicht das Recht zu nehmen, was ihm nicht gehört und schon gar nicht jemanden zu töten, um zu erreichen, was ihm
Gut.
nicht
Danke.
gehört. Ja, wir haben schon gesehen, dass man auch den biblischen Text in gewisser Weise noch zugunsten Davids auslegen kann. Aber wir jetzt sehen werden, die Auslegungsgeschichte macht noch viel mehr Akrobatik, um David positiver darzustellen. Da ist zunächst mal das Buch der Chronik. Das ist ja auch ein Phänomen, was gerade moderne israelische Auslegung auch sehr stark, denke ich, auf den Plan gebracht hat, was man die innerbiblische Auslegung nennt. Denn es ist ja klar, die Bibel ist ein Buch, das in vielen Jahrhunderten entstanden ist und spätere biblische Texte, die Dinge wiedererzählen oder auf sie anspielen, sind schon ein erster Schritt der Auslegung, obwohl sie noch zur Bibel selber gehören. Und gerade die beiden Bücher der Chronik sind ein ganz klassisches Beispiel, denn sie fangen ja nochmal bei Adam an. Das erste Kapitel der Chronik fängt nochmal mit Adam an, dann kommen erstmal mehrere Kapitel lang unendlich komplizierte und verworrene genealogische Darstellung und dann wird die Geschichte von David erzählt und seiner Nachfolger bis zur Eroberung Jerusalems durch die Babylonier. Man könnte sich ja fragen, ja, das haben wir doch schon in den Büchern Samuel und Könige, wieso brauchen wir es jetzt nochmal? Und da ist natürlich der Vergleich ganz spannend und wie ich ja schon ein paar Mal sagte, David kommt in der Chronik wesentlich besser weg, als er im Buch Samuel kommt, weil einem wirklich ganz konsequent alles Negative wegfällt. Und so schreibt es eben auch Basak in seinem Vergleich zur Darstellung mit dem Buch der Chronik. Im Buch Samuel befindet sich die Erzählung, also die Erzählung von Batscheva, zwischen der Beschreibung um die Jahreswende zur Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Da schickte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel und sie brachten Zerstörung über die Kinder Ammon und belagerten Rabbah und David saß in Jerusalem. Und den Versen über die Eroberung der Stadt. Und siehe da, im Buch der Chronik werden nur die Rahmenverse gebracht. Um die Jahreswende, zur Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, da führte Joab die Abteilungen der Armee und brachte Zerstörung über das Land der Kinder Ammon. Und er kam und belagerte Rabbah. Und David saß in Jerusalem und Joab schlug Rabbah und zerstörte sie. Und David nahm die Krone ihres Königs von dessen Haupt. Ich habe Ihnen dann auch zur Illustration nochmal das in der Tabelle gegenübergestellt. Die können Sie sich so ansehen. Was auch nochmal auffällig ist, ist, dass im Buch Samuel auch zum Ausdruck kommt, dass Joab David sozusagen drängen muss. Nun komm doch und nimm selber die Stadt ein, damit du den Ruhm hast und nicht ich. Also dieser Konflikt zwischen dem Heerführer und dem König, der im Buch Samuel ziemlich klar ist. Wo ja auch schon hat am Anfang gesehen, wo Joab ja Abner, den Onkel da Sauls, tötet und David sagt, ich habe damit nichts zu tun. Also die Beziehung zwischen diesen beiden Männern ist außerordentlich komplex. Auch das kommt im Buch der Chronik nicht zum Ausdruck. Und in beiden Stellen kommt dann aber die grausame Behandlung der Ammoniter nach der Eroberung von Rabbah. Ja, und Basak schreibt weiter dazu. Bekannt sind die Worte des Kommentars zum Buch der Chronik, der Rashi zugeschrieben wird. Hier heißt es, der Rashi zugeschrieben wird, denn traditionell sagt man, Rashi hat einen Kommentar zu allen Büchern der Bibel geschrieben, aber die heutige Vermutung der Forschung ist, dass es wahrscheinlich seine Enkel waren, die den Kommentar fertig geschrieben haben, dass er das selber nicht mehr geschafft hat. Jedenfalls in diesem Kommentar heißt es, dass man in diesem Buch nichts Verächtliches über das Haus David sagen will. Tatsächlich ist das Tilgen der Episode um Bathsheba, wie auch das Tilgen der Abfolge von Strafen, die sich ihretwegen über David ergossen, die Episode von Amnon und Tamar, die Ermordung Amnons, die Rebellion Abschaloms und anderes und im Buch Samuel in den folgenden Kapiteln erzählt werden, einer der deutlichsten Ausdrücke dieses Gedankens. Die beiden Bücher Samuel und Chronik ergänzen sich also. Das Buch Samuel stellt David in seiner vollen Komplexität dar und spart nicht mit Kritik an seinem Tun. Demgegenüber stellt das Buch der Chronik die positiven Seiten in der Persönlichkeit Davids dar und enthüllt ihn in seiner vollen Hoheit und Pracht. Zweifellos ist David in seiner Aufgabe und in seinem Handeln der König David, wie er in der Chronik beschrieben wird. Und daher ist dieser Blick auf seine Persönlichkeit wichtig. Aber David war ganz entschieden auch ein Mann von Höhen und Tiefen, von großen Fällen und von beeindruckender Korrekturfähigkeit. Und darüber lernen wir im Buch Samuel. Ja, soweit kurz zu dem Vergleich mit dem Buch der Chronik. Sind da noch Anmerkungen zu? Sonst können wir sehen, was im Talmud, Frau Dankowski?
Ja, nur ganz kurz. Also ich finde es aber im Prinzip einfach phänomenal, dass beide Sichtweisen in einem, ja, in einem biblischen Kontext vertreten bleiben. Das finde ich immer
ja,
wieder so
gesagt,
faszinierend, dass da keiner am Ende gewesen ist im Redaktionskreis und alle Falten glatt gebügelt hat.
Ja, genau. Man hat nicht die Bücher Samuel rausgenommen, man kann auch sagen, was den Bekanntheitsgrad angeht, sicher auch im Schulcurriculum, die Bücher Samuel werden gelesen. Jedes Kind in Israel kennt die großen Geschichten von David. Das Buch der Chronik wird so gut wie nie gelesen und es wird auch liturgisch eigentlich nie benutzt. Das führt daher schon eher ein Schatten da. Also in dem Sinne war es ein Versuch, aber die Bücher Samuel haben ihr Recht behalten, aber vielleicht auch, weil sie einfach menschlich so spannend sind und da viel mehr hergeben als der fromme David, der nur die Leviten abstellt, um vor der Bundeslade zu singen und etc. ist wohl doch der komplexe Mann interessanter in vieler Hinsicht.
Herr Müller. Wann wurden dann diese Bücher Chronik und Samuel ungefähr geschrieben?
Also bei der Chronik ist auf jeden Fall sicher, dass sie nach dem babylonischen Exil geschrieben
Ach ja,
ist.
Genau wie das Deutsche.
Auf jeden Fall. Und manche werden es auch noch fast ein bisschen später, bis in die hellenistische Zeit, vielleicht sogar drittes vorchristliches Jahrhundert datieren. Also es ist eines der spätesten Bücher der hebräischen Bibel mit Sicherheit. Die Bücher Samuel gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Wahrscheinlich gibt es ältere Traditionen, also die moderne Forschung geht davon aus, dass schriftlich einfach aufgrund der epigraphischen Zeugnisse, die wir haben, eigentlich nichts vor dem 8. vorchristlichen Jahrhundert vorliegen kann, weil die hebräische Schrift bis dahin einfach noch nicht ausreichend entwickelt ist. Das ist eine relativ neue Erkenntnis, aber die setzt sich durch so ziemlich. Von daher, dass viel... Bitte?
Entschuldigung. Das heißt also hier diese Erzählungen, sage ich mal, die sind mindestens dann 300 oder 400 Jahre mündlich überliefert worden. Das heißt also über mehrere Generationen, über viele Generationen sogar und mit vielen anderen Interpretationen, ganz klar. Und dann wurde es erst aufgeschrieben und es kam nochmal eine andere Einstellung dazu, weil sich die Gesellschaft ja auch geändert hat in der Zeit. Ja,
also natürlich die traditionelle jüdische Auslegung und auch Basak, der ja literarisch das Buch auslegt, geht von einer einheitlichen Abfassung aus. Aber die Forschung, die kritische Forschung heute geht davon aus, dass wahrscheinlich einen alten Kern aus dem Nordreich gibt, der die Geschichte von Saul hatte. Und der nach der Zerstörung des Nordreiches durch die Assyrer 722 Traditionen nach Jerusalem gekommen sind und die dann natürlich judäisch mit positivem Blick auf David gefärbt worden sind. Und wir von daher nur an manchen Stellen noch sozusagen vielleicht positivere Aspekte von Saul sehen, aber grundsätzlich eben der Gedanke war, eine Rechtfertigung für das jetzt erstarkende Südreich zu finden. Und es
Und man
gibt.
darf natürlich nicht die Einflüsse von außen
Ja, natürlich.
weglassen. Ja.
Und es gibt dann diese später, was die sogenannte deuteronomistische Reaktion genannt wird. Die kommt in den Büchern Samuel noch weniger, die ist mehr im Buch der Könige, wo man eben immer sagt, also letztlich muss man ja die Tempelzerstörung erklären und auch eben Erfolg oder Nichterfolg von Königen. Und das wird eben immer daran gemessen, ob sie die Tora eingehalten haben oder nicht. Also eigentlich das Kriterium für alle Könige, die nach David und Salomo kommen, ist nicht, ob sie erfolgreiche Kriege geführt haben, ob sie ihrem Volk Wohlstand gebracht haben, sondern nur, ob sie die Tora gehalten haben. Das ist das Einzige, was diese Redaktion letztlich interessiert. Und von daher ist es eben keine Geschichte im wissenschaftlichen Sinn, sondern ein theologischer Blick auf die Geschichte. Also das ist auch noch mal eine weite. Aber selbst das hat eben für die Zeit nach dem Exil nicht gereicht. Und das ist sicher auch etwas, dass man in älteren Zeiten offensichtlich doch weniger Probleme hatte, David zumindest als komplexe Gestalt darzustellen. Und nach dem Exil, vielleicht das eben auch mit den messianischen Erwartungen, die ja auf einen Nachfolger Davids gehen, zu tun, wird es offensichtlich viel wichtiger, David wirklich noch mehr reinzuwaschen und ihn nur positiv darzustellen. Und das werden wir jetzt auch noch ein bisschen in der rabbinischen Auslegung sehen, die also wirklich einige, würde ich sagen, Purzelbäume schlägt, um
Ja,
nachzuweisen, dass David überhaupt nicht die Ehe gebrochen
allerdings.
hat.
Wurzelbäume ist gut.
Ja, schauen wir uns das mal an.
Ja.
Die Episode von David und Bathsheba ist eine der komplexesten Episoden der Bibel und unzählige Federn wurden über sie zerbrochen. Sie handelt von König David, dem Gesalbten, also dem Messias des Ewigen, dem angenehmen Sänger Israels, den wir bis jetzt in seiner großen spirituellen Kraft sahen. Und obwohl die Bibel uns auf seine Schwächen und Fehler hinwies, ist doch die Gesamtgestalt, die sich aus ihnen ergibt, die eines Menschen mit großer Persönlichkeit, der auf den Ewigen vertraut und daher wieder und wieder die Rettung durch ihn erfährt. Demgegenüber liegt uns hier eine Episode seiner Sünden vor, die äußerst schwerwiegend erscheinen. Angefangen mit dem Beilager mit einer verheirateten Frau und bis zum Schicken ihres Mannes in den Tod, um sein Tun zu vertuschen. Wie kann man diese Dinge miteinander in Übereinstimmung bringen? Darf man sie nach ihrem Wortsinn lesen? Darf man sie nicht nach ihrem Wortsinn lesen? Schon immer waren die Meinungen der Weisen Israels in dieser Angelegenheit geteilt. Die einen befürworteten das Verständnis der Schrift nach dem Wortlaut, die anderen lehnten dies ab. Unsere Weisen seligen Angedenkens waren darüber geteilter Meinung. Auch die Rishonim und der Streit gelangte bis zu den Letzten der Acharonim, also zur traditionelle Einteilung der Weisen nach der Zeit des Talmud. Also sozusagen alle waren geteilter Meinung. Beginnen wir mit den Worten des berühmten Abschnitts aus dem Talmud, dem Traktat Shabbat. Rabbi Shmuel ben Nachmani sagte im Namen Rabbi Jochanans: Jeder, der sagt, David hat gesündigt, irrt sich. Denn es heißt in 1 Samuel 18, und David war auf all seinen Wegen verständig und der Ewige war mit ihm. Kann es sein, dass eine Sünde zu ihm kam und die Schechina, Gottes Gegenwart, mit ihm war? Und wie behalte ich dann bei, eben die Zurechtweisung Natans, warum hast du das Wort des Ewigen verachtet, das Böse zu tun? Er wollte es tun und hat es nicht getan. Rabbi Shmuel ben Nachmani behauptet, dass es nicht sein kann, dass David gesündigt hat, denn der Ewige war mit ihm. Wie kann man also die Verse verstehen? Der Talmud erwähnt noch einen Weisen, der David in Schutz nimmt. Rabbi stellt aber seinen Worten eine interessante Bemerkung Ravs voran. Rav sagte, Rabbi, der von David abstammte, wälzt die Verse herum und legt zugunsten Davids aus. Das heißt, Rabbi Yehuda Hanasi, besonders wichtig als der Redaktor der Mishnah, der vom Haus David abstammte, wälzte die Verse herum und legte zugunsten Davids aus. Es ist schwer zu entscheiden, ob Ravs Bemerkung zum Preis Rabbis gesagt wurde oder vielleicht darauf hinweist, dass er wegen seiner Verwandtschaft zugunsten Davids auslegen wollte und Rav selber sich von diesem Bemühen Rabbis distanzierte. In jedem Fall hat Rabbi das Fundament der Sicht gelegt, die David verteidigt. Warum hast du das Wort des Ewigen verachtet, das Böse zu tun? Rabbi sagt, dieses Böse ist anders als alles andere Böse in der Tora, denn bei allem anderen Bösen in der Tora steht geschrieben und er tat. Und hier steht geschrieben, zutun, dass er es tun wollte und nicht tat. Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert geschlagen. Du hättest ihn vor dem Sanhedrin verurteilen sollen und hast es nicht getan. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Du hast das Recht, sie zu nehmen, denn Rabbi Shmuel Bar Nachmani sagte im Namen Rabbi Jochanans, jeder, der in den Krieg des Hauses David auszieht, schreibt seiner Frau einen Scheidebrief. Und ihn hast du mit dem Schwert der Kinder Ammons getötet. So wie du nicht für das Schwert der Kinder Ammons bestraft wirst, so wirst du auch nicht für Uriah den Hethiter bestraft. Was ist der Grund? Er war ein Rebell gegen das Königtum, denn er sagte zu ihm, und mein Herr Joab, nämlich der Herr der König, und die Knechte meines Herrn lagern auf dem Feld. Rabbi erhebt zwei Behauptungen hinsichtlich der beiden Sünden Davids. David schlief nicht mit einer verheirateten Frau, denn Uriah der Hethiter gab seiner Frau, wie jeder, der in der Armee Davids in den Krieg zog, einen Scheidebrief. Uriah der Hethiter verdiente den Tod wegen seiner Worte zu David. Eine ausdrückliche Kritik an David bleibt, darin, dass David Uriah in den Tod schickte und ihn nicht vor Gericht verurteilen ließ. Die Behauptung, dass jeder, der in den Krieg des Hauses David auszieht, seiner Frau einen Scheidebrief schreibt, ist das Schlüsselargument in unserer Angelegenheit. Und ihr Verständnis ist unter den Rishonim umstritten. Rashi erklärt, dass es ein an eine Bedingung gebundener Scheidebrief war. Wenn der Mann im Krieg getötet wird oder nicht von ihm zurückkommt, ist seine Frau geschieden bereits vom Augenblick der Übergabe des Scheidebriefs an. Ein solcher Scheidebrief hat einen doppelten Vorteil. Erstens gilt die Frau als Geschiedene und ist nicht zur Schwagerehe verpflichtet, falls ihr Mann ohne Söhne stirbt. Zweitens ist sie, falls ihr Mann nicht zurückkehrt, in Gefangenschaft gerät oder vermisst ist, geschieden und wird nicht zur Aguna, eben einer verheirateten Frau, die nicht wieder heiraten kann, weil sie nicht geschieden werden kann. Die Tosafisten, also die Nachfolger Raschis, wiesen auf die Schwierigkeit hin, dass David, als er mit Bathsheba schlief, noch nicht wissen konnte, ob Uriah aus dem Krieg zurückkehren würde. Und daher kann der Ansatz Raschis nicht erklären, wie er dies tun konnte. Die Tosafisten waren also anderer Meinung als Rashi und meinten, wie der Wortlaut der Talmudstelle, dass es ein Scheidebrief in jeder Hinsicht war und Bathsheba geschieden war, als David mit ihr schlief. Die Tosafisten erklärten nicht, warum dann der Prophet David für das Tun zurechtgewiesen hat. Aber Rashba schrieb, und der Prophet klagte ihn an, weil er nicht anständig gehandelt hatte. Denn sie werden nur geschieden, damit sie nicht zur Aguna werden. Aber sie waren sich sicher, dass ihre Frauen sich verschließen würden. Die Auslegung der Tosafisten ist aus einigen Gründen schwierig. Unter anderem ist nicht zu verstehen, wie David Uriah in sein Haus schicken konnte, um mit Bathsheba zu schlafen, wenn diese zu diesem Zeitpunkt geschieden war. Auf jeden Fall ist auch nach dieser Auslegung die Verteidigung Davids minimal. David hat zwar formal das Verbot, mit einer verheirateten Frau zu schlafen, nicht übertreten, aber in moralischer Hinsicht hat er gesündigt. Er hat mit einer Frau geschlafen, deren Mann sich darauf verlassen hat, dass sie ihm treu bleibe, auch wenn sie offiziell zu diesem Zeitpunkt geschieden war. Wir lernen also, dass unsere weisen seligen Angedenkens das Schwerwiegende an Davids Tun nicht zu verkleinern suchten und es allenfalls von der formalen auf die moralische Ebene übertrugen. Hinsichtlich der Sache selbst ist die Annahme der Existenz irgendeines Scheidebriefs, den die Soldaten ihren Frauen vor dem Auszug in die Schlacht gaben, weit vom Wortlaut der Bibel entfernt. Und es gibt in der Schrift keinen Hinweis darauf. Soll ich vielleicht noch anmerken, zur Zeit der Rabbinen und auch im Mittelalter hat es das tatsächlich gegeben, dass Männer, sei es, dass sie in den Krieg gezogen sind oder in Handelsgeschäften unterwegs waren, dass sie ihren Frauen einen Scheidebrief hinterlegt haben, wenn ich bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht zurück bin, ist meine Frau geschieden, um zu verhindern, dass es Agunot gibt. Also da wird durchaus eine Realität, die es gegeben hat, in die Zeit Davids zurücktransportiert. Ja, aber es ist eben auch umstritten unter den Weisen. Ein frontaler Streit in der Angelegenheit findet sich an einer Stelle in Ketubot. Der Talmud fragt dort, wie konnte David Bathsheba heiraten? Eine verheiratete Frau, die gehurt hat, ist doch sowohl ihrem Mann als auch dem, der mit ihr geschlafen hat, verboten. Und er gibt zwei Antworten. Die erste, es war eine Vergewaltigung. Und die zweite, Bathsheba war tatsächlich geschieden, wegen des Scheidebriefs derer, die in die Kriege des Hauses David ziehen. Die erste Antwort lehnt also die Ansicht, dass Bathsheba zu diesem Zeitpunkt geschieden war, ab. Mehr noch, sie verschlimmert Davids Tun und fügt die Sünde der Vergewaltigung, der Sünde des Schlafens mit einer verheirateten Frau hinzu. Andere Quellen unserer weisen seligen Angedenkens nehmen eindeutig an, dass Bathsheba in jeder Hinsicht eine verheiratete Frau war. Hier zum Beispiel einige Abschnitte aus einem Kapitel in Sanhedrin. Rabbi Yehuda sagte im Namen Ravs, der Mensch soll sich nie in Versuchung bringen lassen. Denn David, der König Israels, ließ sich in Versuchung führen und hielt ihr nicht stand. Er sagte zu ihm, also zu Gott, Herr der Welt, warum sagt man im Gebet, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs und nicht der Gott Davids? Er sagte, diese wurden von mir versucht und du bist nicht von mir versucht worden. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, prüfe mich und versuche mich. Wie es heißt im Psalm 26, prüfe mich ewiger und versuche mich. Er sagte, ich werde dich versuchen und dir ein Privileg gewähren, denn ihnen habe ich es vorher nicht mitgeteilt, was die Prüfung sein wird. Aber dir teile ich es mit, dass ich dich hinsichtlich der Unzucht versuchen werde. Rabba erläuterte, was bedeutet es, dass geschrieben steht, bei meinem Stolpern freuten sie sich, versammelten sich gegen mich. Schläger, die ich nicht kannte, zerrissen und verstummten nicht. David sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, offenkundig und bekannt ist vor dir, dass, wenn man mein Fleisch zerrissen hätte, mein Blut nicht geflossen wäre. Das ist eine andere Übersetzung des Psalmverses, nämlich das hebräische Wort Damu, was normalerweise mit Verstummen übersetzt wird, wird hier von der Wurzel Dimem, Bluten, abgeleitet, was sicher dem Wortsinn eher nicht so nahe ist. Und nicht nur das, sondern wenn Sie sich mit den vier Todesstrafen des Gerichts befassen, unterbrechen Sie Ihr Studium und sagen zu mir, David, welche Todesstrafe gilt für den, der mit einer verheirateten Frau geschlafen hat? Ich sagte zu Ihnen, wer mit einer verheirateten Frau geschlafen hat, wird mit dem Tod durch Erwürgen bestraft. Und er hat Anteil an der kommenden Welt. Aber wer seinen Nächsten in der Öffentlichkeit bloßstellt, der hat keinen Anteil an der kommenden Welt. Er sagte vor ihm, Herr der Welt, verzeih mir jene Schuld ganz. Er sagte, dein Sohn Salomo wird in seiner Weisheit sagen, denn Salomo ist das Buch der Sprüche zugeschrieben, kann einer glühende Kohlen in seinem Schoß halten und seine Kleider verbrennen nicht? Kann einer auf Kohlen gehen und seine Füße werden nicht versenkt? So ist es mit dem, der mit der Frau seines Nächsten schläft. Jeder, der sie berührt, wird vom Ewigen nicht rein erklärt werden. Und an anderer Stelle heißt es, es steht geschrieben, und das Schaf soll er vierfach bezahlen. Rabbi Yehuda Bachanina sagte, der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu David, du hast einmal die Ehe gebrochen. 16 Ehebrüche, nämlich die Abschaloms mit seinen Frauen, werden auf dich kommen. Du hast einen ermordet, 16 Ermordete werden auf dich kommen. Und zwar nach Arbaatein, der Dualform des Wortes Arba, 4, 4 mal 4. Wir können zusammenfassen und sagen, dass die verbreitete Ansicht unserer weisen, seligen Angedenkens nicht versuchte, Davids Sünde zu verringern. Und manche gehen sogar noch härter mit ihm ins Gericht, als man aus dem Wortlaut der Bibel schließen kann. Sowohl in der Sicht seines Tuns als Vergewaltigung, als auch hinsichtlich der Aussage, dass David im Voraus wusste, dass der Heilige, gepriesen sei er, ihn hinsichtlich der Unzucht versuchen würde. Das heißt, dass er wusste, dass Bathsheba für ihn eine Versuchung von Seiten des Heiligen, gepriesen sei er, war, und dennoch hat er die Versuchung nicht bestanden. Ja, und ich habe noch kurz nach diesen Windungen der Weisen die ziemlich eindeutigen Worte von Don Yitzhak Abravanel rangehängt, der sich eben immer sehr um den Wortsinn bemüht und diese Übungen gar nicht so sehr mag. Und er schreibt hier in dem Fall sehr eindeutig: Und diese Worte unserer weisen, seligen Angedenkens sind homiletische Auslegungen und ich habe darauf nichts zu erwidern. Daher kann ich es nicht ertragen, die Sünde Davids leichter zu nehmen, und werde ich die einfache Wahrheit nicht leugnen. Schließlich und endlich, wenn die Schrift ihn Sünder nannte und er seine Sünde bekannte, wie kann man dem nicht glauben? Für mich ist es gut zu sagen, dass er sehr gesündigt hat und seine Sünde sehr bekannt hat und in vollendeter Umkehr umkehrte, seine Strafe auf sich nahm und damit seine Übertretungen gesühnt wurden. So, Abravanel, etwas kurz und bündig. Es war ihm wesentlich länger, aber das ist sozusagen die Quintessenz. Ja, Frau Fichtbauer.
Ja, also diese letzten Äußerungen, die versöhnen mich ja etwas mit dem, was ich vorher gelesen habe. Denn also eine solche Täter-Opfer-Umkehr, die einige sich da vornehmen, nämlich der Hethiter verdiente den Tod wegen seiner Worte zu David, das ist empörend. Und vor allem, ja, man zitiert nur eben das, was man zitieren möchte, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf dem Feld. Aber er hatte ja nicht nur das gesagt, sondern er hatte ja gesagt, die Lade und Israel und Juda wohnen in Hütten und so weiter. Also er bekennt sich da sogar zum Judentum, zum Respekt vor diese Hethiter. Und jetzt wird er also als Rebell hingestellt, als jemand, der eigentlich der Täter ist. Und der müsste eigentlich bestraft werden. Aber wie gesagt, das Letzte versöhnt mich. Es ist also, und dann nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, sondern David kann nicht gesündigt haben. Also ich nenne so etwas das Palmström-Prinzip. Nämlich da gibt es ein Gedicht, da wird jemand überfahren und darum und dann sagt er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend. Und am Schluss, darum schließt er messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das sehe ich hier in der ganzen Argumentation dieser weisen seligen.
Ja, das, ich glaube, das geben Sie sogar selber zu. Das heißt doch, der Ewige war mit David, also dann kann es doch nicht sein, dass er gesündigt hat. Also das ist überhaupt keine Frage, dass da eine Vorentscheidung gefällt wird. Zumindest, ich würde Ihnen zuerkennen, dass Sie sehr kreativ sind, um das dann auch irgendwie zu rechtfertigen. Und übrigens, was Sie über Uriah sagen, also dieser ganze Text, eben wie Uriah sagt, und Joab ist im Feld und die Lade ist im Feld, das ist sicher, wenn man dem Wortlaut des Textes nachgeht, ist da sicher sehr viel Kritik an David, der eben gemütlich in seinem Palast sitzt, die Zeit hat, fremde Frauen zu betrachten und sich denen zu nähern, während seine Leute seinen Krieg führen und eben ein viel schwereres Leben haben. Und das ist, kann man eigentlich, würde auch Amnon Barzak nicht abstreiten, kann man durchaus nachweisen am Wortlaut. Und von daher ist da sicher nichts an negativer Darstellung Urias, sondern eher David da, der eben nicht mit ins Feld gezogen ist. Dann wäre Ihnen das Ganze nämlich auch nicht passiert, wenn er selber in die Schlacht gezogen wäre. Frau Fricke.
Ach so, ja. Ja, ich habe noch eine Frage zu Bathsheba. ist die Jüdin und mit einem Hethiter verheiratet. Das ist ja eigentlich ein freundlich gesinnter, sag ich mal, dem jüdischen Volk, aber eben doch kein Jude. Wie ist das da mit der Übertretung, dass ja Salomo als Nachfolger Christi dann auch, also wenn ich das jetzt weiterspinne und mir so viel Kausalketten zusammenlege, wie es hätte sein können, um was darzustellen, dann wüsste ich das gerne, aber das kann ich der Bibel nicht entnehmen. War sie auch eine Hethiterin oder war sie eine Jüdin? Oder habe ich was verpasst? Das weiß ich nicht.
Nein, Sie haben nichts verpasst. Das steht so in der Tat nicht in der Bibel. Und das ist ein großes Problem. Also auch überhaupt, dass es Hethiter gibt, ist nach dem Buch Deuteronomium ein Problem. Denn die Hethiter mussten ja alle ausgerottet werden, wie die übrigen kananäischen Völker. Und nicht nur, dass es ihn gibt, sondern er ist auch ein führender Offizier in Davids Armee. Und da gibt es noch mehrere. Er ist nicht der Einzige. Also, wenn Bathsheba eine Jüdin ist, ist es natürlich ein Problem, dass sie mit dem Hethiter verheiratet ist. Wenn sie keine Jüdin ist, haben wir ein Problem, wie kann David sie zur Frau nehmen? Darauf werde ich mir noch ein bisschen eingehen. Wir haben ja in der Adventszeit die Reihe über die vier Frauen, die im Matthäus-Stammbaum Jesu erwähnt werden. Und da kommt ja auch Bathsheba vor. Und auch nur die des Hethiters Uriah wird sie genannt. Da werden wir uns dann diesen Aspekt der Gestalt Bathshebas noch ein bisschen genauer ansehen.
Ja, danke, ich bin
Die
gespannt.
rabbinische Tradition hat sich natürlich gefragt, wer war sie, wo kommt sie her? Und da gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Aber die Bibel selber sagt es nicht.
Okay, danke schön.
Frau Dankowski.
Eine kurze Frage noch. Also bei unserer Beschäftigung jetzt mit der Geschichte kam mir eine Veranstaltung wieder in den Sinn, die ich vor einigen Jahren hatte. Da ging es auch um szenische Darstellung oder so biblische Geschichten. Und es kam da zu einem Konflikt, und das war interessanterweise so eine Art Geschlechterkonflikt, sage ich mal, in der Gruppe. Und ich identifizierte mich da, sage ich mal, auf ganz feministische Weise eben mit dem Schicksal von Batsheva. Also bis hin so in der Fantasie auch. Also eigentlich kann man der Frau nur Gewalt angetan haben und also. Und dieser David, dieser Verabscheuungswürdige und so. Und interessanterweise gab es also zwei Männer in unserer Gruppe, die da mit einer ganz anderen Brille drauf geguckt haben. Nämlich, die Frau hat den König ja nur provoziert. Wer kommt denn schon auf den Gedanken, als Frau sich mehr oder weniger nackt oder jedenfalls beim Baden auf dem Dache zu zeigen und der König sozusagen zwei Etagen höher, so stellt man sich dann vor, kann sich das dann in aller Ruhe betrachten. Dahinter muss doch eine Absicht gesteckt haben. Jetzt, vielleicht ist ja in der langen Auslegungstradition auch jemand auf diesen Gedanken gekommen und hat den weiter vorgetragen, beziehungsweise ist da von der Ausgangssituation, liegt eine solche Interpretation irgendwie damit drin? Oder ist das, sage ich mal, wirklich eine ganz alltägliche Situation, die der König ausnutzt?
Also wie ich vorhin sagte, es ist sicher alltäglich, auf dem Dach spazieren zu gehen, auf dem Dach zu baden, halte ich für weniger alltäglich. Und ich glaube schon, dass da eine Anspielung ist. Jedenfalls die rabbinische Tradition hat sich mit der Frage befasst, ob Bathsheba ihn verführen wollte. Und da gibt es natürlich auch wie immer unterschiedliche Auslegungen. Das habe ich jetzt auch. Also ich habe auch gesehen, die Ausleger, die ich angesehen habe, weil sie eben Männer sind, offensichtlich befassen sich mehr mit David als mit Bathsheba. Und von daher habe ich diese Texte ausgewählt, aber auch ein bisschen mit dem Blick, dass ich eben bei unserer anderen Sitzung über Bathsheba dann mich mit ihr noch ein bisschen mehr befassen möchte. Da wird dann sicher noch ein Nachtrag kommen. Ein bisschen mehr bei modernen Auslegungen habe ich gesehen, dass sie sozusagen auch im Mitgefühl mit Bathsheba da auch so ein bisschen die unterschiedliche Sicht ist, ist sie eigentlich wirklich nur ein passives Objekt? Denn sie sagt, David lässt sie holen. Ob ihr das gefällt oder nicht, wissen wir nicht. Und das erste Mal, dass sie etwas von sich aus sagt, ist, dass sie, nachdem David mit ihr geschlafen hat, zu ihm schicken lässt und ihm sagen lässt, ich bin schwanger. Und das kann man natürlich auch auf unterschiedliche Weise interpretieren. Ist das sozusagen, du hast mir ein Problem geschaffen, löse es jetzt bitte? Oder was will sie ihm damit sagen? Auch das sind, da kann man unterstellen und da ist sicher noch eine Menge. Und ich sehe immer mal wieder, dass wir in Israel hinterherhinken in der feministischen Auslegung, dass da noch viel mehr darüber geschrieben werden könnte. Und ich werde noch mal ein bisschen schauen bis zum Dezember, ob ich da noch was finde. Aber Batsheva ist da, könnte offensichtlich da noch ein bisschen mehr Beachtung finden. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, von Frau Fichtbauer und dann Herr Müller.
Es war ja viel vom Scheidebrief die Rede, sodass also die Frauen, die ihre Männer verloren hatten, beziehungsweise noch nicht verloren hatten, aber irgendwie ja, formell als Geschiedene betrachtet wurden. Der Stefan Heim eigentlich, der hat ein freches Buch geschrieben, König David Bericht. Und dann er fragt, lässt den König fragen, ja, oder in seinem Hofstaat sagt man ihm, ja, du bist doch der König. Und wenn du Gefallen an jemandem gefunden hast, dann ist das Weitere doch einfach. Nicht gar so einfach. Und dann wurde er gefragt, ob nicht alle Töchter Israels dem König gehörten, einschließlich auch jener, die mit Ausländern wie Uriah, dem Hethiter, verheiratet waren. Übrigens, das Reich der Hethiter, das ist um 1200 untergegangen tatsächlich. Aber es hat natürlich noch Hethiter gegeben, also als, ja, als ja, wie nennt man das so, als Volk, ne? Nicht mehr als Staat. So. Dann sagt der König, oder Stefan Heim lässt den König sagen, alle, erwidert der König, mit Ausnahme der Frauen von Soldaten, die im Felde stehen. Die darf der König nicht begehren. Diese dürfen nicht angerührt werden, weder von einem Stammesältesten noch selbst vom König. Denn wie sollte ein Mann bewegt werden, auszuziehen und sich zu schlagen für den Herrn, wenn er nicht sicher war, dass sein Haus und sein Weib geschützt waren? So, und Stefan Heim hat sich Informationen geholt von einem Herrn Dr. Walter Belz, Religionshistoriker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Halle. So, ja, was ist dazu zu sagen?
Also ich finde das phänomenal, die unterschiedlichen Argumentationen, die er bringt. Und das eine ist sicher was, was im alten Orient eben eigentlich üblich war, der König kann doch machen, was er will. Und wo die Tora eben versucht, einen Riegel vorzuschieben. Und ansonsten, würde ich sagen, durchaus plausible Argumente bringt. Und eben auch die Frage eben, was interessant, das muss man vielleicht sogar den Weisen anrechnen. Sie sagen nie, weil Uriah kein Jude war, deswegen durfte er anders behandelt werden. Das ist also sozusagen, die Frage kommt überhaupt nicht auf. Das ist Ehebruch, obwohl es sich um einen Hethiter und in diesem, es ist nicht sicher, ob die Hethiter in Kanaan dieselben Hethiter sind, wie die das große Reich hatten. Aber auf jeden Fall, die Hethiter in Kanaan müssen ja nicht ausgerottet werden. Und das kommt, das habe ich an keiner Stelle gesehen, dass das nur irgendwo erwähnt wird, dass da ein Problem mit ist. Also da, das muss man ihnen anrechnen, dass sie nicht sagen, okay, das ist doch sowieso nicht einer von uns, mit dem können wir machen, was wir wollen. Ja, aber ich habe von diesem Roman von Stefan Heim gehört, den möchte ich wirklich gerne bei Gelegenheit mal lesen. Das ist sicher auch so eine der interessanten modernen Interpretationen.
Aber Sie werden schockiert sein.
So schnell bin ich nicht so schockiert.
Das andere Buch von Stefan Heim, das ist Ahasver.
Das ja, habe ich mal gelesen. Ja. Das ist auch enorm spannend.
Ja, ja. Ja, das ist auch interessant. Ja, ja, ja.
Ja, ich wollte nur noch mal zu der Willkür des Königs sagen. Wir haben ja im Mittelalter, kennen wir ja auch das Jus primae noctis, das Recht der ersten Nacht.
Ja.
Ja. Und zur Batsheva will ich noch sagen, zum Namen. Das heißt ja Batsheva. Das heißt also Tochter der Sieben. Und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Ja? Das heißt also, irgendwie wird die Batsheva ja dadurch so ein bisschen erhöht. Dass man hier
wobei ich werde da nochmal nachgehen, denn ich habe gesehen, es gibt Interpretationen, die sie in Verbindung bringen mit der Batschua, der Frau Judas aus Genesis. Das ist nur ein anderer Buchstabe.
Ach so, ja, und auch Batschua, das heißt also Tochter des Schwurs.
Nein, das wäre Shavua, müsste man
Ja,
dann
Shavua, genau.
machen. Ist, ja. Ja,
Genau,
ich
also
werde
da
auch
gibt
mal
es
gucken,
verschiedene.
ob sich da noch weitere Namenserklärungen finden in
Ja,
der
ja.
Literatur.
Aber ganz
Oh.
allgemein stand hier natürlich, dass unsere Erzählungen hier standen, ja, das war ja das reinste Whitewashing. Ja.
Ja, aber wir haben eben auch jemanden wie Abarbanel, der sagt, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich schon lieber, David hat gesündigt und er ist dann zwar auch umgekehrt, aber die Sünde ist die Sünde. Ja, so, und alles gilt als Teil der Tradition und steht so nebeneinander. Und natürlich kann man da auch ein bisschen nach eigenen Präferenzen gehen. Das,
Naja gut, vielleicht noch ein Wort. Hier, wir wissen ja gar nicht, inwieweit da bewusst hier, ich sag mal, metaphorisch oder allegorisch was eingebaut wurde. Weil da wird
natürlich,
ja,
das
und
sind
das ist
alles
auch,
Möglichkeiten.
ja. Deshalb, also es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn hier zum Beispiel in den Religionsunterrichten hier diese Erzählungen wirklich ein bisschen mehr auf diese, naja, fiktive Ebene geführt würde, sie würde nicht so viele Leute abschrecken. Es ist ja wirklich so. Ja?
Oder zumindest unterschiedliche
Ja. Ja,
Interpretationsmöglichkeiten
genau.
bringen, wie man damit
Ja.
umgehen kann.
Ja.
Wobei ich das Gefühl habe, dass wir die Frage des Religionsunterrichtes heute Abend nicht mehr geklärt kriegen.
Ich höre
Ja.
schon auf, ja.
Ja, aber ich
Ja,
möchte
aber
Frau.
es ist ja eigentlich schön, dass wir alle mit Vergnügen auch
Ich
noch ein
wusste
paar
noch
Minuten
nicht,
länger
wie es mit
machen.
Ihrer Zeit aussieht, Frau Abraham. Also wenn es in Ordnung ist, dass
Da
wir uns.
sieht man auch eine Katze bei
Ja.
Ihnen.
Ich möchte Frau Fricke grüßen als Schwester im Geist. Ja.
Haben wir alle
Ja, wir
hier.
haben dann ja jetzt 2 Wochen
Ja.
Pause und
Ja.
dann geht es in der neuen Reihe weiter. Ja, auch gleich wieder mit einer anstößigen Geschichte, nämlich der Vergewaltigung von Tamar. Und ja, überhaupt den nicht ganz geglückten Familienverhältnissen David, um es etwas untertrieben zu sagen. Gut,
Genau, und
dann
Frau
bis
Zerketto de
dann.
Boer ist mittlerweile dazu gestoßen und arbeitet schon mal an der Thematik, wie man das Ganze gut in den Religionsunterricht einbetten kann.
Ich denke nur daran, dass die Zeit um ist.
Ja,
Gut.
gut. Also
Ganz, ganz
dann bis
herzlichen
in
Dank.
2 Wochen.
Einen schönen Abend und bis in 2 Wochen spätestens.